Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Und so erfüllten sich die Worte des Propheten Pavlic, der da sagte, wenn der VfB Stuttgart seine ersten Siege nach der Corona-Pause einfährt, wird er wieder in diesem Podcast erscheinen. Herzlich willkommen zurück, Philipp Meisel.
Servus.
Mensch, du bist wieder dabei. 113. Folge Podcast. Ich habe dich vermisst, Junge. Wie geht's dir?
Mir geht's den Umständen entsprechend gut, muss ich sagen. Also ich weiß, der ein oder andere dürfte es ja mitbekommen haben und ihr habt ja auch immer wieder drüber gesprochen. Ich hatte einen kapitalen Abstieg vom Fahrrad bei rund 40 Sachen frontal über den Lenker, ein paar Mal überschlagen in den Wald rein und so weiter. Also das war dann doch ein bisschen grenzwertig. Ich musste zweimal operiert werden. Offener, doppelter Unterarmbruch und Schulter-Eckgelenksprengung sind die Diagnosen. Und das ist jetzt 4,5 Wochen her. Ich habe natürlich immer noch so ein bisschen Probleme und bin regelmäßig in Behandlung. Aber alles in allem ist es richtig gut gelaufen. Ich bin jetzt stolzer Besitzer von 3 Platten, einer Klammer, 17 Schrauben und insgesamt 42 Stichen an verschiedenen Körperstellen. Es war ohne Fremdbeteiligung. Ich war wirklich auch zum Großteil selber schuld. Und kann wirklich nur euch allen da draußen sagen, wenn ihr Fahrrad fahrt, dann schützt euch bitte mit gutem Equipment, zieht einen Helm auf, wenn es geht, einen Rückenprotektor, Handschuhe und so weiter, weil das hat mir wirklich im Nachhinein den Hintern gerettet, ohne Helm und Rucksack, der wie so ein Protektor gewirkt hat, würden wir nicht über so ein paar Brüche und Kleinigkeiten reden, sondern über sehr schlimme Verletzungen. Und insofern der dringende Appell, Leute, fahrt vorsichtig und schützt euch beim Radfahren. Aber das soll es jetzt gewesen sein, Christian. Ich will hier nicht rumjammern. Lass uns mal über diesen VfB Stuttgart sprechen. Ich bin ja schon ganz froh, dass ich nach Wochen der Abstinenz aus dieser, sag ich mal, passiven Beobachterrolle jetzt mal wieder rausgehen kann und freue mich auch schon wie ein kleines Kind am Montag dann tatsächlich am kommenden wieder ins Büro zu können oder im Homeoffice wirklich in das Tagesgeschäft einzusteigen.
Also ich kann nur anschließend an dein Eingangsstatement gerade schon mal gleich mal wieder den Hut ziehen. Ja, 2 Dinge, die mir aufgefallen sind. Erstens, du hast kluge und richtige Ratschläge, das ist sehr gut. Und zweitens, worauf ich jetzt schon ein bisschen stolz bin, du hast es vermieden, gleich direkt in deiner ersten Aussage einen Kraftausdruck zu verwenden. Ja, grüß an den Hintern. Sehr gut, sehr gut. Nein, also ich kann dir sagen...
Herr Pavlic, sehr aufmerksam.
Ja, ne? Na, natürlich. Ich versuche mein Bestes. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Du hast ja sicher mitbekommen, was in den vergangenen Wochen war. Wir haben, denke ich, auch ganz tolle Aufnahmen gehabt, auch mit den Kollegen aus der Redaktion. Mit den beiden Markus, Dirk und so weiter. Also das hat schon noch großen Spaß gemacht. Aber natürlich, wenn ein Philipp Meisel da ist, da atmet nicht nur Twitter auf, sondern auch der Christian Pavlic. Deswegen schön, dass du wieder da bist, mein Freund. Wir haben ein volles Programm. Wir haben nämlich gleich 2 Spiele, auf die wir zurückschauen. Wir haben ja letzte Woche aufgenommen, noch vor diesem HSV-Spiel am Donnerstag. Und wer hätte das gedacht? Das hat sich in eine Richtung entwickelt, die wir, glaube ich, alle so nicht erwarten konnten, schon gar nicht irgendwie zur Halbzeit. Dann hatten wir dieses Auswärtsspiel in Dresden. Das versuchen wir alles so ein bisschen anhand von Personalien ein bisschen durchzukauen. Also nicht direkt über die Spiele, die habt ihr sicher auch alle gesehen, aber beispielsweise Gonzalo Castro, Clinton Mola, Darko Czurlinov, das sind ja alles Geschichten, die sich so entsponnen haben in den letzten
Geschichten,
Tagen.
Die man über Fußball schreibt.
Ne? So ist es. Ausgerechnet Geschichten. Ja. Blicken natürlich noch ein bisschen so auf die Situation mit Daniel Didavi, Knieverletzung nach dem Platzverweis, auch ein bisschen so die Kommunikationstechnik, wie das denn jetzt gerade abläuft bei den Bundesliga-Vereinen. Dann ganz frisch in dieser Woche reingekommen. Eigentlich keine große Überraschung. Es war eigentlich sowas wie ein offenes Geheimnis, aber ja, es ist so, dass Mario Gomez eben nach dieser Spielzeit zumindest die Laufbahn beim VfB Stuttgart mal beendet. Ob und wie es da weitergeht, nehmen wir für euch auch auseinander. Dann, wenn schon ein Philipp Meisel, ich finde zum zweiten Mal schon ein Philipp Meisel, wenn ein Philipp Meisel in diesem Podcast ist, darf natürlich auch unser NLZ-Newsflash nicht fehlen. Da haben wir natürlich auch neueste Infos für euch aus der vergangenen Woche und blicken voraus, zusammen mit unserem Taktikexperten Jonas Bischofberger auf das ganz große Glück gegen den VfL Osnabrück.
Ach, das, oh Gott, jetzt habe ich einen Ohrwurm für den Rest der Woche.
Ja, gern geschehen. Und ich hab's nur rezitiert, nicht gesungen. Ja, also,
ja, ich fand das große Glück im Zug nach Osnabrück. Ja, wunderbar. Ich kann mich noch gut ans Hinspiel erinnern, da bin ich nämlich da hochgefahren.
Ja.
Und da war schon Tage vorher, keine Ahnung, wie oft ich mir diesen YouTube-Clip reingezogen habe von diesem Song, um Gottes Willen. Das habe ich tagelang nicht losbekommen.
Man muss auch einfach sagen, es ist einfach auch ein episches Musikvideo. Also es ist nicht
absolut.
Nur, es ist, ja, also da ist alles dabei. Ja. Grüße an den MDR oder NDR. Oder
kurz hinter Leverkusen begannen wir zu schmusen und so ein Zeug. Ja, das ist natürlich alles großartig. Ja.
Aber bevor wir über Osnabrück reden und noch irgendwie, bevor wir anfangen zu singen, was noch viel fataler wäre, Philipp, wie hast du die vergangenen Spiele denn so erlebt? Generell, wie hast du denn, wir haben ja noch gar nicht so gequatscht über den Restart, also du hast dich ja da nicht dezidiert äußern können, jetzt Geisterspiele, man, wie geht's dir so mit den Spielen?
Ja, ich meine, es ist eingetroffen, was ich schon gesagt habe, was wir beide prognostiziert haben, also das ist, die ziehen das durch, ohne Wenn und Aber, selbst das Gesundheitsamt Dresden kann offensichtlich nichts mehr daran ändern, dass die Saison irgendwie zu Ende gebracht wird. Ja, es ist so, wie es ist. Ich bleibe dabei. Ich finde das unangebracht. Ja, aber jetzt hat man nun mal diesen Weg eingegangen oder ist diesen Weg eingegangen und jetzt ziehen sie es halt einfach durch. Ich finde, die Spiele sind so, das hat also der einzige Unterschied zu so einem Vorbereitungskick irgendwo in La Manga gegen, Sheriff Sevastopol ist eigentlich nur die Qualität der Kommentatoren. Ansonsten hat das für mich ja nicht unbedingt den totalen Reiz. Ich habe jetzt auch von den 4 Spielen habe ich im Endeffekt HSV so ein bisschen gesehen und das Spiel gegen Dresdner habe ich auch so im Endeffekt vom Grill aus. Ich hatte Freunde irgendwie im Garten, die haben das dann über einen Livestream, über einen Laptop geguckt und ich stand ein paar Meter weiter und hab Burger gebraten. Ich habe dann im Endeffekt auch nur so reingelinst, wenn es dann wirklich in Tore fielen und so weiter. Insofern ist mir eine ganz klassische Einschätzung, wird mir wahrscheinlich schwer fallen, weil ich nicht allzu viele Szenen gesehen habe. Vom HSV-Spiel sogar fast mehr, da habe ich so die letzten 35 so ab dem 1-2 im Endeffekt, die habe ich dann voll gesehen.
Naja, dann hast du ja die richtigen Minuten gesehen. Also wenn diese ganze Sache zumindest irgendeinen Vorteil hat, also auch, dass wir, sag ich mal, nicht wie wir es eigentlich gewohnt sind, auf der Medientribüne sitzen und von da aus die Spiele verfolgen. Also wenn ich 2 Sachen rausgreifen müsste, die okay sind, dann die eine, dass ich im Homeoffice in der Lage bin, mir in der Halbzeitpause ein paar Cevapcici auf den Grill zu schmeißen, was gar nicht so schlecht ist.
Cevape. Gibt's dann auch Eibar selbstgemacht, hoffentlich.
Natürlich. Ja, und also das ist dann, sozusagen, sag ich mal, für das leibliche Wohl ist dann im Dienst gesorgt. Da muss man sich dann keine Sorgen machen. Und man kann auch, ist mir auch aufgefallen, gerade bei diesem HSV-Spiel, man kann auch mal wieder gepflegt ausrasten. Und zwar im Positiven wie im Negativen.
Yeah.
Das ist auch nicht so schlecht. Dieses HSV-Spiel, du hast gesagt, du hast die letzten paar Minuten geschaut. Ich muss gestehen, ich habe an dem Abend, also ich habe die beiden Spiele HSV und Dresden, habe ich mit Dirk Preis, unserem Sportchef, mehr oder minder verbracht im Chat, im gemeinsamen Dienst. Und nach der ersten Halbzeit gegen den HSV habe ich dem Dirk geschrieben, also wenn du mich fragst, in meiner Skala, in meinem Ranking der schlechtesten VfB-Halbzeiten, die ich je gesehen habe, da rangierte diese erste Halbzeit gegen den HSV ziemlich weit oben. Und wir waren ehrlich gesagt ein bisschen desillusioniert beide und sagten, also eigentlich macht das auch gar keinen Spaß mehr. Und eigentlich am liebsten würdest du runterklappen und dann ist was ganz Komisches passiert.
Das hat ja auch so ein bisschen natürlich perfekt angeschlossen an diese beiden Pleiten zuvor gegen gegen Wien und gegen Kiel, ja, wo du auch schon also Leistungen gesehen hast oder sehen konntest, die diesen Namen eigentlich gar nicht verdienen.
Ja.
Sondern und dann also ich glaube, es gab nicht wenige, sowohl Fans als auch professionelle Beobachter und wahrscheinlich auch den ein oder anderen im Inner Circle in der Mannschaft oder im Funktionsteam, die stand Halbzeit gegen HSV, die letzten Fälle wirklich haben wegschwimmen sehen, weil das war ja natürlich sehr wenig, wie mir zugetragen wurde. Wie gesagt, gesehen habe ich es nicht. Und dann der schöner, sag ich mal, ja, so eine Belohnung für glaube ich, seine exzellenten Leistungen über die gesamte Saison gesehen, oder was heißt exzellent, aber zumindest oft herausragend, dass ausgerechnet Endo diesen Anschlusstreffer macht, hat mich natürlich sehr gefreut per Kopf. Die Geschichte war dann schon so ein Dosenöffner. der sich dann ja, die nächsten Minuten wirklich manifestiert hat. Ich fand, da haben sie einfach mal, du musst ja nicht, wie gesagt, herausragende Leistung wird man, glaube ich, keine mehr sehen in fußballerischer Hinsicht in dieser Saison, aber zumindest, dass halt diese Kernaspekte, die du brauchst für ein Spiel, da sind Leistungsbereitschaft, Wille, eine gewisse Portion Emotion und einfach, ja, als Mannschaft irgendwie auftreten, eine richtige Truppe sein, ja, das ist das, was mir so oft in dieser Saison schon gefehlt hat. Man hat halt in so einer Liga wie der zweiten Liga, die eben eine Mentalitätsliga ist, wie man so schön sagt, wenn dann, da musst du einfach, du musst ja, diese Mehr von 11 Freunden ist obsolet, die gibt's nicht, aber du musst halt eine Truppe sein. Ja, man muss sich nicht mögen alle untereinander, aber man muss einfach diesen Core-Geist, diesen Mannschaftsspirit, den muss man einfach anbieten, und zwar in jedem Spiel. Und das haben sie in diesen 45 Minuten getan und wurden dann entsprechend auch belohnt.
Ja, und das ist doch schön. Und man hat dann in der zweiten Halbzeit dann einfach auch gemerkt, wie labil auch der HSV war. Also die sind ja auch wirklich so richtig nach dem 1-2 auch direkt ein bisschen eingeknickt. Da hast du dann auch gemerkt, Mensch, das ist jetzt auch ein Gegner, der da auf der anderen Seite steht. Vor dem muss man sich auch nicht fürchten. Der ist genauso, der hat genauso viele Tiefschläge, Nackenschläge, Gegentore in der Nachspielzeit irgendwie bekommen wie der VfB. Und das hat sich dann alles auch so ein bisschen offenbart. Aber Wataru Endo, da wollte ich auch nochmal kurz drauf eingehen. Gut, dass du ihn angesprochen hast. Ey, was ein Spieler. Das hätte ich wirklich, wenn mir das vor einem Jahr irgendwie jemand gesagt hätte, hätte ich das nicht geglaubt. Aber wenn ihr euch, also ihr wisst ja da draußen, ihr könnt auch bei uns auf der Seite Stuttgarter Nachrichten, hier gibt es ein großes Live-Center mit Statistiken, Daten. Wataru Endo liefert recht regelmäßig ab, was Laufleistung angeht, was Passgenauigkeit angeht. Das ist echt beeindruckend. Und wenn er jetzt eben auch noch anfängt, Kopfballtore zu erzielen, wie gegen den HSV, dann ist er echt jetzt mittlerweile eine sehr, sehr wichtige Stütze, die auch für die Balance im Spiel ganz, ganz wichtig ist, zwischen Defensive und Offensive.
Ist halt auch ein Krieger. Solche Leute brauchst du in der Mannschaft. Das mag jetzt plakativ klingen oder wie auch immer, aber so einen richtigen Krieger, so einen brauchst du, mindestens einen brauchst du in der Mannschaft. Und das, wie gesagt, wie du sagst, das liefert er eigentlich schon seit er dann mal reinkam, ne, nachdem dann irgendwann Tim Walter nicht mehr daran vorbeikam, ihn aufzustellen, wobei man gar nicht mehr so genau weiß, ob es wirklich Tim Walter war oder vielleicht doch jemand anders, der ihn damals aufgestellt hat, aber naja. Diese bemerkenswerte Instabilität, das ist schon irre, beim VfB als auch beim HSV. Ich meine, du hast manchmal das Gefühl, ja, das sind die Spitzenmannschaften, die mit den größten Etats und eigentlich gut besetzten Kadern, und es reicht irgendwie ein Lufthauch, um dieses Kartenhaus irgendwie einstürzen zu lassen. Das ganz oft in der Saison hast du das schon gesehen, ja. Und für den VfB in dem Fall mit dem positiven Ende, das ist ja für mental gesehen ist es natürlich ein Riesengewinn, so ein Spiel dann noch so zu machen. Und auch da ist erstmal neben Endo musst du natürlich herausreden, Nico, ganz klar, als Spieler des Spiels mit einem Tor und einer Vorlage. Aber für mich auch der letzte, sag ich mal, Faktor, der letzte, der Game Changer fast eigentlich, war die Einwechslung von Gonzo Castro, denn der hat eigentlich völlig atypisch, wenn man so sein Naturell bedacht, hat unfassbar Energie auf den Platz gebracht.
Ja. Unglaublich.
Hat Zweikämpfe gewonnen, hat im Mittelfeld die Grätschen ausgepackt und hat dann schlussendlich die Belohnung dafür bekommen, eingeleitet von Sascha Kalajdzic und dann Nico, der einfach wie so ein Duracell-Hase diese Linie runtergeht und sagt, ich bring diesen Ball hier nach innen, begünstigt von der HSV-Innenverteidigung, die nun ja, Van Dingeldong, mein besonderer Freund hier, der hat...
Oder wie Pellegrino Matarazzo sagen würde, Uno Mast, geh noch mal einen durch, ja?
Ja, der wollte ja vorher schon raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Der wollte sich ja auswechseln lassen, weil er einfach nicht mehr konnte. Und dann, das ist jetzt einfach ein super Ende. Und hoffentlich, zumindest Dresden, auch wenn es kein überragendes Spiel war, wir kommen ja gleich dazu, hat es bestätigt, aber hoffentlich der Dosenöffner für die letzten fünf Partien, die jetzt noch anstehen, denn wie gesagt, also eigentlich musst du jetzt mit richtig, richtig breiter Brust die letzten Aufgaben angehen können, weil sowas, wie gesagt, Nürnberg-Moment, ja, man vergleiche die letzte Zweitligasaison, da gab es auch so ein so ein Spiel, wo es gar nicht lief. Ja, da saß ich in Nürnberg im Frankenstadion und hab Cedric Teuchert, diese Flitzpiepe, gesehen, wie er mal kurz 6 oder 7 VfBler wie Slalomstangen einfach stehen lässt und dachte mir, Alter, wenn die so weiterkicken, dann kannst du aber mal gepflegt dich auf ein weiteres Jahr da unten einstellen und dann. Und das ist, wie gesagt, dieser Truppeneffekt, der damals bei dieser Mannschaft da war, der damaligen Aufstiegsmannschaft. Die haben sich dann einfach angeschaut, haben sich zusammengerissen und gesagt, so gehen wir hier nicht vom Platz und wir drehen das Ding. Und dann hat schlussendlich Flo Klein, ich glaube, jeder weiß noch Bescheid, dann dieses Tor gemacht, das zum Sieg führte, zum 3-2-Auswärtssieg damals.
Na, wenn du schon dieses Nürnberg-Spiel ansprichst und mögliche Parallelen zwischen Nürnberg und diesem HSV-Spiel jetzt und der ganzen Gemengelage rund um die Zweitligatabelle, Punktestand und so weiter, dann lassen wir das doch unseren Kollegen Gregor Preis auch noch mal ein bisschen analysieren. Der hat sich nämlich diese ganze Thematik auch mal angeschaut.
Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
Wir haben uns die Punktebilanz des VfB mal näher unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, tatsächlich spiegelt sich das, die Leistungen der Mannschaft auf dem Platz auch in der reinen Zahlenbilanz wieder. Also sprich, so richtig berauschend ist das alles nicht, diese Zweitligasaison des VfB Stuttgart. Das haben alle Fans gesehen über die Zeit hinweg. Und das lässt sich auch in den Punktezahlen ablesen. 51 Punkte hat die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo nach 29 Spieltagen geholt. Das ist eine eher durchwachsene Bilanz für den Aufstiegsanwärter. Wir haben das mal verglichen mit dem letzten Aufstiegsjahr 2017. Da hatte die Mannschaft am Ende 69 Zähler nach 34 Spieltagen. Eine Summe, auf die sie jetzt schon nicht mehr kommen kann. Selbst wenn sie die letzten 5 Spiele gewinnt, wären es am Ende 66 Punkte. Das würde zwar das würde sicher zum Aufstieg reichen, weil sie ja nicht mehr eingeholt werden könnten als Tabellenzweiter. Wäre in der Endsumme aber eher auch so eine, ja, mittelprächtige Bilanz, wenn man sich mal die Zweitliga-Endtabellen seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995 anschaut. Da gab es mal Hertha BSC, die sind mal mit 76 Punkten aufgestiegen. Da ist der VfB, wäre dann weit davon entfernt. Und ja, das zeigt eben nur, dass die Mannschaft sich, ja, schwer tut und oder schwer getan hat am Ende, selbst wenn es dann reichen sollte. Ja, aber letztlich fragt am Ende dann auch keiner mehr danach, wenn es der zweite Platz wird.
Vielen Dank, Gregor. Ja, also das ist wirklich interessant. So ein bisschen aus der Lethargie raus und dann also ein richtiger Moment, der möglicherweise am Ende als, wie du sagen würdest, Game Changer irgendwie rangezogen werden kann. Und um jetzt mal auf die Personalien einzugehen, ist dann sozusagen Gonzalo Castro, der Florian Klein dieser Saison möglicherweise. Mir ist aufgefallen, du hast es gerade schon angesprochen, Gonzalo Castro gegen den HSV, ist, also um es mal freundlich auszudrücken, als er eingewechselt wurde, der hatte Hals.
So. Ja, klar.
Das hat man gemerkt, ja. Der war nicht ganz so zufrieden, auch mit der Tatsache, dass er zuletzt auch nicht eingewechselt wurde und gar nicht auf dem Platz stand. Und dann dieser Ausbruch an Emotionen auch nach dem Tor. Da waren natürlich auch die eine oder andere Geste dabei. Ich bin da auch von ein, zwei Freunden angeschrieben und die dann auch gemeint haben, oh, jetzt muss das sein und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist sowas viel lieber, vor allem, weil das auch Dinge sind, die auch Emotionalität ausstrahlen, zeigen, es kotzt mich an, dass ich nicht gespielt habe, ich will hier was reißen. Das ist mir alles viel, viel lieber, solche Emotionen, und wenn es dafür auch eine gelbe Karte und was weiß ich was gibt, als so eine, wie soll ich sagen, Indifferenz. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Spieler zeigt, dass es ihm eigentlich scheißegal ist, ob jetzt ein Spiel gewonnen wird oder nicht. Und dieser Ausbruch an Emotionen, auch Abstandsregeln mal ganz kurz in diesen 10, 20 Sekunden beiseite genommen, das kannst du dann noch nicht kontrollieren, hat Pellegrino Matarazzo auch gesagt, das gehört dann dazu. Und das war plötzlich so ein Moment, wo, glaube ich, viele auch rund um den VfB und du und ich auch gemerkt haben, okay, da ist doch noch Leben drin. Die lassen doch nicht alles mit sich machen. Die haben verstanden, dass man nicht einfach viermal beziehungsweise je zweimal gegen Wiesbaden und Kiel verlieren kann und so aufsteigen möchte. Das geht einfach nicht. Deswegen war das schon ein ganz, ganz wichtiger Moment.
Ja, absolut. Und ich meine, also wie gesagt, Emotionen vollkommen angebracht. Und ich glaube, der sich am meisten darüber gefreut hat, über diese Emotionen, war der Coach. Der hat es vielleicht so nicht nach außen transportiert, aber der hat in sich rein, hat der wahrscheinlich ein Grinsen von Ohr zu Ohr gehabt. Wahrscheinlich sogar hätte der das gehabt, wenn Castro rausgelaufen wäre und ihm das Trikot vor die Füße geschmissen hätte, weil das ist doch genau das, was ich als Trainer sehen will. Ja, eine Reaktion. Ja, es ist zwar ein abgegriffener Spruch, aber jeder Trainer sagt ja, ich kann mit Spielern, die sag ich mal, denen es nichts ausmacht, auf der Bank zu sitzen, kann ich nichts anfangen. Ja, und das da muss Wut da sein, da muss Hals da sein, und wenn es sich dann noch so ausdrückt, quasi in einem richtig, richtig starken Auftritt, hätte er so öfters schon gespielt, hätte er ein ganz anderes Standing innerhalb des Clubs, auch bei den Fans und so weiter. Gonzo ist ein Vollprofi, ja, aber er ist halt auch jemand, der dem man nicht nur nachsagt, oder es einfach so ist, der halt einfach sehr, sehr zurückhaltend ist in allem, was er tut, in seiner ganzen Art. Das ist ein Stück weit natürlich auch Charaktergeschichte. Er ist halt einfach so ein Typ, aber das hat mich schon sehr gefreut, und ich glaube, den es am meisten gefreut hat, das war der Coach in dem Moment.
Ja, davon gehe ich auch aus. Und dann, was den Coach sicher auch gefreut hat, war dann 3 Tage später auswärts in Dresden fast schon sowas wie ein klinischer Auftritt, könnte man fast sagen. Also so klinisch oder so labormäßig, wie die Bedingungen in diesem Stadion mal oder gerade einfach überall sind. So ist der VfB da auch vorgegangen. Das war glanzlos, aber das war solide, das war überlegen, und das war zwar auch in der zweiten Halbzeit ein Stück weit ein Spiel mit dem Feuer, wo ich auch mal kurzzeitig kein gutes Gefühl hatte, aber unterm Strich war Dresden dann doch zu ungefährlich, und das hat der VfB eigentlich auch sehr souverän dann runtergespielt.
Das war genau das, oder was du in der englischen Gazette gelesen hättest über dieses Spiel. Ja. Clinic Game, Clean Sheet, Mund abputzen, weiter. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, es geht einfach nicht mehr darum, jetzt irgendwelche Glanzlichter zu setzen hinsichtlich spielerischen Auftritten, sondern es geht einfach nur noch darum, diese Spiele einzusacken, möglichst ohne Niederlage voll da durchzugehen. 5 Siege halte ich für unrealistisch, aber zumindest ungeschlagen sollte man voll durchgehen. Und bei so einer Ausgangslage, ja, du spielst gegen eine Mannschaft, die du überhaupt nicht einschätzen kannst, die letzten Wochen keinerlei Training irgendwie als Team hat durchführen können, da geht's einfach nur noch darum, das Ding hier einzutüten, mitzunehmen, wenn es geht, also ohne Gegentor zu bleiben. All das ist gelungen, auch wenn man natürlich drüber reden kann, dass es da schon Phasen gab in diesem Spiel, wo man zu sehr, hat der Trainer, glaube ich, auch angesprochen, wenn ich es richtig nachgelesen habe, zu sehr diesen Verwaltungsmodus wieder ja zurückfiel und halt mal irgendwie dann vielleicht doch hier und da einen Meter, einen Schritt zu wenig gemacht hat. Das ist was man dringend vermeiden muss, weil, wie gesagt, in dieser Liga kannst du dir das nicht erlauben. Dazu sind die Mannschaften, gegen die du spielst, mental einfach zu gut. Die kommen dann halt über den Kampf zurück, oder du lässt sie über den Kampf zurückkommen. Das ist Dresden beinahe gelungen. Gab schon 2, 3 Szenen, wo es wirklich, wirklich eng war. Und dann hinten raus macht Julinov dann ja den Sack zu, und dann ist es doch gut. Ja, einfach nicht mehr weiter drüber reden, nach vorne schauen. Den Mantel des Schweigens, hätte ich jetzt beinahe gesagt, drüber decken. Osnabrück als nächste Aufgabe.
Genau, und was ja auch einfach auch mal gut und angenehm war, dass der VfB einfach auch mal die Mannschaft gewesen ist, die mit 1-0 Führung gegangen ist. Da siehst du mal, wie viel das wert ist in dieser Liga, wenn du das Spiel vorne weg spielen kannst und nicht immer im Rückstand hinterherlaufen musst. Und es passieren einfach nicht jedes Mal solche Dinge wie gegen den HSV. Insofern war das halt einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Start. Aber du hast es gerade schon angesprochen, Darko Chulinov, sicher eine Personalie, über die wir sprechen können. Und dann auch jemand, der wirklich durch Daten und Leistungsdaten überzeugt hat in diesem Spiel in Dresden, das war Clinton Mohler. Nämlich kein anderer Spieler auf dem Feld ist mehr gelaufen als er. Der eine oder andere sagt, naja, könnte jetzt noch ein bisschen häufiger den Weg direkt zur Grundlinie suchen. Aber da hat sich jemand wirklich festgespielt auf dieser Position. Ne?
Ist für mich die deutlich interessantere Personalie als Chulinov. Sage ich dir ganz ehrlich. Denn, ich meine, die beiden Außenverteidigerpositionen sind ja fast schon traditionell ein Problem beim VfB dieser Saison sowieso. Pascal Schenzel rechts ohne Backup sozusagen, und links, da hat man alles Mögliche ausprobiert. Borna Sosa kann eben nicht, weil Knieödem und so weiter. Und dafür hat der junge Herr, der im Winter auf den letzten Drücker aus England kam, den niemand so richtig kannte, und der hat das einfach in den letzten Wochen sehr, sehr gut gemacht, durch entsprechende Trainingsleistungen wahrscheinlich auch, und hat da die letzten Auftritte, fand ich, sehr, sehr solide. Er macht das, was er machen muss in der Position als allererstes und vor allem auch als gelernter zentraler Spieler. Erstmal schauen, Seite dicht, Zweikämpfe gewinnen, hohe Laufleistung, hohe Passquote, das alles bietet er an, und mehr will ich da auch erstmal gar nicht sehen. Ja, dann, wie gesagt, so die Wege nach vorne und die Qualität der Flanken, das sind dann Dinge, die können irgendwann mal kommen, daran kann man arbeiten. Momentan, finde ich, muss er das gar nicht machen, sondern er muss einfach mal endlich diese Baustelle schließen. Das tut er, ja, unaufgeregt, solide einfach, und das dürfte ihm für die letzten 5 Spiele einen Platz da in dieser Kette garantieren.
Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Ich habe mich in der vergangenen Woche mit Dirk Preis darüber unterhalten, und uns ist halt einfach aufgefallen, dass sich jetzt über damals 27 Spiele nichts wie eine feste Achse oder sowas wie eine Startelf-Konstanz irgendwie ergeben hat, sondern das war teilweise auf allen Positionen viel Rochade, viel ausprobieren, viel einfach Leute auch ins kalte Wasser werfen. Hast du den Eindruck, dass sich jetzt nach diesen 2 Spielen für den Endspurt so eine nicht Stammelf, aber doch zumindest so ein wirkliches Gerüst an 6-7 Spielern, vielleicht sogar 8 gefunden hat, die jetzt dann durchspielen bis zum Schluss?
Ja, das hat den Anschein, wobei ich da immer noch das quasi in Klammern setzen möchte, dass der Trainer dann doch schon jemand ist, der sich sehr genau den Gegner anschaut und schon, das hat er ja immer wieder betont, dann auch situativ einfach Entscheidungen trifft, personeller Natur, die man vielleicht nicht im ersten Moment gleich versteht, aber die halt von seiner Warte heraus gesehen halt gut zum Gegner passen, sei das jetzt der systemische Auftritt, Grundformation, taktische Herangehensweise, aber eben auch Personal. Insofern wäre ich da mal vorsichtig, und dann muss man ja auch sagen, also einschränkend auf die Saison gesehen, was da alles an Sperren und Verletzungen aufgelaufen ist mittlerweile, das war natürlich nicht immer einfach, sich eine feste Achse heranzuzüchten oder die zu bilden, weil halt einfach, sag ich mal, äußere Einflüsse da waren, die das gar nicht zugelassen haben. Dann auch den Trainerwechsel und so weiter, ja. Also insofern bin ich immer vorsichtig mit solchen Einschätzungen, und schlussendlich, was man ja sagen kann, der Kader ist so breit und so tief, dass man es eben entsprechend aufgefangen hat, und das ist, ja, also wäre ich vorsichtig tatsächlich zu sagen, ob das wirklich absolut in Stein gemeißelt ist. Natürlich haben die jetzt die letzten 2 Spiele hauptsächlich gespielt haben, einen Bonus, ganz klar, für den Endspurt mit den letzten 5 Spielen.
Definitiv. 5 Spiele sind es noch. Wenn wir uns mal so ein bisschen das große Ganze mal ganz kurz in aller gebotener Kürze mal anschauen mit Blick auf die Tabelle. Also ich würde jetzt einfach mal Bielefeld wirklich ausklammern, weil die so konstant, so gut sind und spätestens mit diesem Ding in Kiel gezeigt haben, dass die absolut aufstiegs- und Bundesliga-reif sind. Ich glaube, die sind allen anderen davon gelaufen. Das heißt, fokussieren wir uns mal auf den Dreikampf Heidenheim, HSV, VfB. Ich habe mir mal das HSV
restiert. Vergesst mir mal die Darmstädter nicht.
Hey. Ja, ich weiß, hast du auch wieder recht, aber
mit letztem Spiel und so gegen die Lilien, ja, ich wäre da mal vorsichtig, ob ich die vielleicht nicht noch mit reinnehmen muss nach deren bärenstarken letzten Monaten.
Müssen wir uns wahrscheinlich mal die nächsten 1-2 Spieltage irgendwie anschauen und gucken, ob die da wirklich auch nochmal ranrücken. Ich habe mich jetzt einfach erstmal mal nur auf den HSV fokussiert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, mit Blick auf deren Restprogramm, fällt es mir schwer, daran zu glauben, dass selbst der HSV noch irgendwo groß stolpert. Also bei allem gebotenen Respekt, die haben ein sehr ähnliches Programm wie der VfB. Die haben noch Dresden auswärts, haben auch Osnabrück daheim, haben jetzt Kiel daheim. Es gibt ein großes Spiel am vorletzten Spieltag, spielt Heidenheim gegen den HSV. Also direkt gegeneinander, das ist der Spieltag, an dem der VfB in Nürnberg spielt. Egal wie es dreh und wende, komme ich zu dem Schluss, dass der VfB sich eigentlich keinen Ausrutscher mehr leisten sollte, weil das auch aufgrund des Torverhältnisses schwierig werden könnte. Ein Unentschieden kann das schon zu viel sein.
Aufgrund des Torverhältnisses kann das, und natürlich muss man auch, da muss ja nur die jüngere Vergangenheit ranziehen. Also ich meine, schau dir mal die letzten, sag ich mal, 10 Jahre zweite Liga an. Welche Mannschaft hat es denn bitte geschafft, mit 8 oder mehr Niederlagen aufzusteigen?
Ja.
Der VfB hatte 7, wenn ich
nee, er hat 8
tatsächlich. Hat schon 8, ja, hat schon 8. Okay, ja. Also siehst du, dann da ist gar nichts, da ist keine Luft mehr. Ja? Also da kannst du ja einfach nichts mehr erlauben. Deswegen definitiv zwingend ist, ungeschlagen durch diese 5 Spiele gehen zu können oder zu gehen. Und also, ja, wenn du ein Unentschieden, 2 Unentschieden max, aber mehr ist nicht drin.
Ja, ich sehe das auch da schon. Also wenn allein, ja, wie du das gerade schon angesprochen, gerade das Restprogramm zu Hause, also da warten Osnabrück, Sandhausen und Darmstadt, was ja möglicherweise wirklich auch noch am Ende ein ganz elementares Spiel werden könnte. Auswärts hast du den KSC und Nürnberg. Das muss der Anspruch sein, das war auch bei Stuttgart, dass da keine Niederlage mehr hinzukommen darf. Allein schon aufgrund der Statistik, das hast du angesprochen. Aber ich glaube einfach auch, dass die, also wenn, und wenn schon der HSV keinen Druck machen wird, dann wird es der erste FC Heidenheim machen, die auch wieder unglaublich konstant sind, nachdem sie das erste Spiel erst verloren hatten in Bochum. Sind die
ja, ich meine, wenn ich, also wir haben jetzt heute, was haben wir, Mittwoch, ne? Bei mir verschwimmen immer noch so ein bisschen Zeit und Raum, aber ich glaube, heute
ist Mittwoch. Das ist schon Donnerstag.
Ist schon.
Wir hatten am Montag noch Feiertag, also es ist quasi gefühlter Mittwoch, ja. Aber eigentlich ist Donnerstag.
Ja, okay, dann siehst du mal, wenn das, wenn sogar Frank Schmidt schon anfängt zu sticheln, ja, eher, was solche Sachen angeht, seit Jahren eigentlich eher der zurückhaltende Kollege, da weißt du, dass in Heidenheim, dass die on fire sind. Da hat man Blut geleckt, die wissen ganz genau, was ihnen noch möglich ist. Und nach so vielen Jahren, wo die jetzt immer so knapp dran waren oder in der Spitzengruppe notiert oder den ersten 8, 9, die wollen natürlich auch irgendwann mal den Schritt machen. Ja, das so insofern, also alles andere als, also man darf die nicht unterschätzen, ganz sicher nicht. Ja.
Vor allem vergesst diese mehr von dem super bescheidenen Dorfverein, der für uns ist das ja und wir müssen alles gar nicht, natürlich müssen die nicht, aber ihr könnt euch sicher sein, die wollen aufsteigen und das ist bei denen schon auch verankert. Also es ist nicht so, dass die jetzt sagen, wir wollen jetzt 15 Jahre zweite Liga kicken. Ich habe den Verein kennengelernt schon, als er noch in der dritten Liga war und aufgestiegen ist in die zweite Liga und dann noch in den ersten paar Saisons in der zweiten Liga noch damals bei meinem alten Arbeitgeber aufmerksam verfolgt. Das ist ein sehr ambitionierter Verein und die wollen hoch und die sehen natürlich die Chance und die werden sie nutzen wollen. Sobald einer von den beiden davor nochmal ins Straucheln gerät, da ist der FCH da könnt ihr euch drauf verlassen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Es ist tatsächlich schon Donnerstag, du machst mich fertig. Ich habe jetzt echt mal kurz nachgeschaut gerade.
Hast du jetzt echt nachgeschaut im Kalender?
Nein, natürlich, es ist vollkommen irre, wenn du so viele Wochen raus bist einfach, ja, und ich will nicht sagen, in den Tag reinleben kannst, aber einfach guckst, keine Termine, leicht einen sitzen, hätte Harald Junge gesagt, ja, und das ist schon, also abgefahren, ich dachte echt, ohne Spaß ist Mittwoch heute, das siehst du mal, ja. Gut, ich habe einen Physiothermin nachher um 13.40 Uhr, falls es jemand interessiert.
Ja, den solltest du nicht vergessen, also das wäre, glaube ich, uns allen wichtig, dass das wieder alles schön in die richtigen Bahnen kommt.
Jawohl.
So, dann würde ich sagen, lass uns mal noch quatschen über ja diese Thematik, diesen Komplex. Ich habe es jetzt mal überschrieben mit die Davis Knie und die Kommunikation. Das klingt irgendwie wie so 5-Freunde-Hörspiel. Aber da hast du ja auch so mitbekommen in den letzten Wochen, also Dani Didavi, wisst ihr alle, die gelb-rote Karte in Kiel, deswegen war er dann sowieso gesperrt gegen den HSV, stand dann aber eben auch beim Auswärtsspiel in Dresden gar nicht im Kader.
Yeah.
Wie dann später dann kommuniziert wurde oder klar wurde, ist, dass er einen Schlag aufs Knie bekommen hat, das geschwollen war und das punktiert werden musste. Und jeder, der sich mit Daniel Didavis Krankenakte auskennt, der weiß, das Knie ist da ein sehr sensibler Punkt auch bei ihm. Und trotzdem hat das alles so ein bisschen so salamimäßig ein bisschen gedauert, bis eigentlich klar war, was hat er denn? Und das liegt natürlich an dem, was gerade eben die Umstände sind, nämlich rund um Corona, dass kleinere Blessuren so in der Form gar nicht kommuniziert werden sollten, sollen, dürfen, wie auch immer.
Ja, das ist eine, sag ich mal, das ist natürlich eine der Gesamtsituation geschuldete Herangehensweise an die ganze Geschichte. Ja, wenn man natürlich sieht, oder ich finde es richtig, in Zeiten dieser Pandemie Persönlichkeitsrechte entsprechend zu schützen. Erinnert sich wahrscheinlich jeder an das Wehenspiel und da hat ein Spieler gefehlt, wo irgendwie keiner wusste, ja, warum denn? Ja, und dann, wenn man aber wenn man 1 und 1 zusammenzählt und weiß, kurz vorher gab es eben im VfB-Kader einen sogenannten unklaren Befund, der sich dann nachher herausgestellt hat als tatsächlich nicht Corona bezogen, aber und dann sieht man, wer gefehlt hat, dann kann man eben auch 1 und 1 zusammenzählen. Ja. Und bei Didavi ja, finde ich, ich weiß nicht, also ich finde es bei so, sag ich mal, Dingen, die tatsächlich sportliche Verletzungen beziffern. Ich meine, bei Abuja hat man den Achillessehnenriss ja auch publik gemacht. Ja. Also ich finde das ein bisschen komisch. Andererseits gibt es sehr gute Argumente dafür, Persönlichkeitsrechte und so weiter. Ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Wichtig ist, glaube ich, dass Daniel nochmal tatsächlich einsatzfähig ist, auch, denn auch wenn er mit der gelb-roten Karte und seinem Auftritt dann der Mannschaft einen sogenannten Bärendienst erwiesen hat, 3 Euro, Phrasenschwein und so weiter, ja, dann ist es doch jemand, der einfach den Unterschied ausmachen kann und solche Leute brauchst du jetzt noch hinten raus. Und insofern Osnabrück, wäre ich mal vorsichtig, ich habe auch schon zweimal das Knie punktiert bekommen. Das ist eklig erstmal, ziemlich eklig und kann dann doch vielleicht doch noch länger dauern, als man zuerst gedacht hat. Insofern glaube ich auch, dass der Verein da eher, sag ich mal, die Safety-Variante wählt, sich auf Sicherheit spielt sozusagen und dann ihn lieber nochmal draußen lässt, also gar nicht in Kader nimmt gegen Osna, um ihn dann in den letzten 4 Spielen eben einsatzfähig zu haben. Und mein Gott, also so ein Comeback im Derby mit einem schönen Freistoßtor.
Würden wir nehmen.
Wer weiß, würde ich nehmen, ja genau.
Absolut.
Würde ich nehmen.
Gerade bei Dani Didavi kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, das ist ein Aspekt, den du vorher schon angesprochen hast, dass da auch Pellegrino Matarazzo ganz genau drauf schaut, gegen welchen Gegner wird er womöglich wirklich wichtig sein. Also sich das auch mal ein bisschen anzuschauen, 5 Spiele, die noch ein bisschen zu dosieren und zu schauen, okay, pass auf, wir haben hier einen Spieler, der den Unterschied ausmachen kann, das wissen wir alle. Aber in welchen Spielen ist er sozusagen wirklich vonnöten? Das hängt dann oft bestimmt auch vom Spielverlauf ab, wie es dann halt nach 60, 70 Minuten steht.
Ja, ja.
Ich glaube, da bist du mit dem Trainer gut aufgestellt. Der kann sowas, glaube ich, ganz gut
ein. Und ich meine, wenn Daniel eines, sag ich mal, bewiesen oder eines belegt ist in seiner Saison, er ist jetzt nicht unbedingt der Einwechselspieler, ähnlich wie Mario Gomez beispielsweise auch. Mhm. Das ist jetzt nicht der Spieler, den du dann nochmal für die letzten 20 bringst und der ist dann da wirklich der so ein Energizer ist, um es dann rauszureißen. Das ist eher ein Spieler, den hast du von Anfang an drauf und dann nach dem klassischen Motto, solange die Beine tragen, mit der Hoffnung auf einen herausragenden individuellen Moment. Ja, insofern glaube ich fast, dass man gegen Osna ihn noch nicht auf dem Spielberichtsbogen sehen wird.
Und das vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung rund um diese Verletzung. Also du hast ja vorher angesprochen, auch Maxima Wutte, Achillessehnenriss, da hieß es daneben ganz klar, langfristige Verletzung, also solche Dinge wie gerade eben Achillessehnenriss, Kreuzbandriss, also Dinge, wo Spieler einfach monatelang ausfallen, die werden entsprechend kommuniziert. Und sie lassen es dann eher bei diesen kleinen Dingen, wo es halt eben so in der Schwebe ist, wenn es dann irgendwelche 2-3-wöchigen Sachen sind und so, und dann geht man dann da halt eben mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte ein bisschen, sag ich mal, zurückhaltender vor. Das ist so ein bisschen die Herangehensweise. Das hat Sven Mislint hat irgendwann mal vor 2-3 Wochen mal ein bisschen ausführlicher erklärt. Wir haben es gerade angesprochen, Philipp, du hast gesagt, also Dani Didavi, ein Spieler, der durchaus auch noch wichtig sein könnte in der Saison. Wie wichtig könnte denn noch ein Mario Gomez sein in dieser Saison, in den letzten Spielen, wenn überhaupt? Wie siehst du es?
Naja, also in der Kabine extrem. Ich glaube, da will kein Trainer der Welt auf so einen Spieler verzichten.
Ja.
Auf dem Platz in den letzten Wochen natürlich eher schwierig gewesen, wobei ich, also da gab es so einen Moment, den ich immer noch, das war eine der wenigen Szenen, die ich von diesem Wiesbaden-Spiel gesehen habe, den ich da immer noch so im Kopf habe. Und zwar ist das, glaube ich, das war in den ersten 5 Minuten, nach 3-4 Minuten schon, ein überragend rausgespielter Angriff, ehrlich gesagt, vom VfB richtig sauber gemacht. Der Ball kommt nach innen, Gomez steht 2 Meter vor dem Tor, kriegt ihn auf den rechten Fuß und das ist eigentlich ein klares Tor. Und das hat der österreichische Keeper von Wiesbaden, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, den sie da irgendwie ablösefrei geholt hat.
Lindner oder so.
Ja, genau, der hat das einfach super gemacht. Ja, also das ist halt der klassische Fall zum Fußball, können halt immer 22 dazu, also auch noch ein Gegner. Und der Keeper hat das überragend antizipiert, wusste ganz genau, wie er sich breit machen muss, wo er sich positionieren muss, hat dann dieses Tor verhindert. Und ich glaube, hätte Gomez da genetzt, hätte das noch mal, hätte er auf dem Platz nochmal so ein richtiger Faktor sein können.
In Kiel hat er in der Anfangsphase eine ähnliche Chance gehabt. In Kiel war es auch so, dass quasi dann noch im Gegenzug dann das 1-0 für Kiel fällt.
Und insofern, jetzt ich weiß es nicht, ob er sportlich wirklich nochmal einen Effekt erzielen kann, aber ich glaube, in der Kabine und draußen auf der Bank ist es definitiv wichtig, ihn dabei zu haben. Und ja, wie Heiko Hinrichsen ja zu berichten wusste, hat er, ist jetzt endlich publik, was wirklich schon jeder wusste im Endeffekt, ja, dass es halt jetzt seine letzten paar Wochen beim VfB als Spieler sind. Da ist anschlussmäßig alles geregelt. Der Mario wird möglichst bald hier im Jugend- und Trainerbereich seine ersten Schritte machen, seine ersten Scheine machen und hier dem Verein definitiv erhalten bleiben. Insofern, ja, einfach schauen, dass das Ganze jetzt zu einem schönen Ende gebracht werden kann für alle Seiten. Ich glaube, das ist das Wichtigste in der Situation jetzt gerade.
Also noch steht er noch im Raum, möglicherweise noch irgendwie eine Zeit irgendwie im Ausland in den USA. Aber wie du gerade auch schon gesagt hast, das war alles schon, das waberte schon seit dem Wintertrainingslager eigentlich, wenn man ehrlich ist.
Nein, schon früher. Also meiner Information nach ist das tatsächlich, war es eigentlich schon geplant, letzte Saison einen Haken dran zu machen, was dann eben aus verschiedenen Gründen nicht passierte, unter anderem eben auch wegen dem Abstieg und weil er dann gesagt hat, so will ich hier definitiv nicht gehen. Ja. Aber also ist glaube ich richtig so und ich wünsche jedem Sportler halt immer mit einem versöhnlichen Ende irgendwie rauszugehen und vor allem den Zeitpunkt richtig zu erwischen. Es gibt ja ganz oft diese Fälle von Spielern oder Sportlern, sagen wir es jetzt mal so, die einfach diesen Zeitpunkt des Absprungs verpassen oder verpassten, was ihre Karriereende angeht. Und dann hast du irgendwann, erzeugst du, sag ich mal, beim geneigten Betrachter nur noch Mitleid. Und das ist, finde ich, zwingend zu vermeiden. Das würde ihm nicht gut zu Gesicht sehen, würde einfach auch nicht passen für so eine großartige Karriere, wie Mario Gomez sie hatte. Insofern hoffe ich einfach, dass das Ganze zu einem schönen, versöhnlichen Ende kommt. Idealerweise mit einer Aufstiegsfeier, die wir dann alle über Zoom oder sonst was im Internet verfolgen
können. Das ist vielleicht die einzige, der traurige Aspekt an der Geschichte, dass das halt nicht vor Publikum wird passieren können dann. Aber okay, wenn am Ende für den VfB dann doch der Aufstieg vielleicht stehen sollte, dann glaube ich, nehmen wir das alle und dann wird das auch Mario Gomez mitnehmen und doch noch so ein freundliches Gesicht hinter diese zweite VfB-Etappe legen. Denn das auch, wie du gesagt hast, ich glaube, jeder hat das noch auch im Blick, diese Bilder. Kurz nach Abpfiff vor gut einem Jahr bei Union der Abstieg. Und ich glaube, ihm liegt da schon auch was dran, dass er den VfB nicht als Zweitligisten verlässt. Und jeder, der über Mario Gomez spricht, also das fand ich zum Beispiel sehr bemerkenswert, in der Pressekonferenz vor dem HSV-Spiel wurde auch Dieter Hecking nach Mario Gomez gefragt. Die hatten ja eine gemeinsame Zeit in Wolfsburg, da hat es dann in der Relegation geklappt und er hat auch die entscheidenden Tore gemacht. Also wenn du hörst, wie sozusagen auch Funktionsträger, Trainer, Verantwortliche anderer Vereine über Mario Gomez sprechen, dann merkst du eigentlich, dass es eine sehr, sehr große Persönlichkeit, die überall anerkannt ist, die einfach als super Sportsmann und jemand, der einfach auch, wie du gesagt hast, auch immer für die Kabine immer einfach eine sehr wichtige Persönlichkeit ist. Wenn jemand wie Mario Gomez hinterher dem VfB in irgendeiner Form erhalten bleiben würde, ich glaube, dann kann der Verein da nur gewinnen.
Ja, also wie gesagt, meiner Information nach ist das der Plan. Es gibt da eine klare Absprache zwischen ihm und Hitzlsperger und ist eigentlich im Endeffekt nur noch die Frage, ob er wirklich die Kickstiefel am Nagel hängt und sagt, ich gehe noch irgendwie ein Jahr oder zwei zu Seattle Sounders oder sonst wohin kicken, wobei ich angesichts der aktuellen Situation sehr vorsichtig wäre, ein Engagement in den USA anzutreten. Ich glaube, jeder liest Nachrichten, jeder hört Nachrichten, jeder sieht Nachrichten gerade. Ich wäre mir nicht so sicher, ob da drüben so schnell, sag ich mal, ich will nicht sagen Normalität eingekehrt, aber ob sich da die Wogen glätten. Also insofern glaube ich schon, dass er wirklich endgültig Schluss macht und sich seiner kleinen Familie erstmal widmet und dann mit einer Auszeit, die er hoffentlich zur Erholung und zu sonst was nutzt, dann die ersten Schritte im Jugendbereich beim VfB, Trainerteams und so weiter machen wird.
Philipp Meisel, ein Monat weg, aber die Überleitung kann er immer noch. Thema Jugendbereich, jetzt immer sowas.
Ja, schön, das schön, schön. Du bist natürlich auch auf Zack, ja. Also das muss man auch erstmal erkennen. Ja. Das ist auch eine Qualität.
Der Punkt ist einfach, ich höre dir auch zu, aber erstmal Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart.
NLZ News Flash. Und da hat sich Philipp was getan, zumindest was sozusagen das Kommuniqué angeht, das jetzt in der vergangenen Woche noch vom VfB rausgegeben wurde, also Stichwort Kaderplanung, ne?
Ja, da ist jede Menge los. Man hat natürlich auch die entsprechende Zeit gehabt. Dadurch, dass er seit Wochen quasi pausiert wird, beziehungsweise mittlerweile auch klar ist, dass abgebrochen werden soll. Ich glaube, formal ist es immer noch nicht total entschieden, wenn ich es richtig weiß. Also es fehlt der formaljuristische.
Es fehlt sozusagen die Absegnung, Ende Juni soll die erfolgen, ja.
Genau, es fehlt der formaljuristische letzte Schritt. Aber ich glaube, da sind sich alle Seiten total einig, dass eben abgebrochen wird. Und aufgrund der Koeffizientenregelung, wenn ich es richtig weiß, ist der VfB Stuttgart 2. Quotienten, Dankeschön. Quotientenregelung ist der VfB Stuttgart 2 in der nächsten Saison dann auch wieder Regionalligist.
So
und,
ist es.
Dann haben natürlich, also wie gesagt, neuer Trainer und mit Frank Fahrenhorst, den ich hoffentlich bald mal sprechen kann, wenn ich nächste Woche wieder im Dienst bin, und mit Thomas Krücken, dem NLZ-Chef, Michael Gentner, sportlicher Leiter, Akt- oder Übergangstrainer, Interimstrainer gewesen jetzt und so weiter. Also die haben natürlich da die Zeit genutzt. Das hat unter anderem Thomas Krücken auch im persönlichen Gespräch mit mir immer wieder betont, dass da auf Vollgas die Planung schon längst seit Wochen, Monaten laufen. Und da wurden jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Das ist für mich jetzt nichts Ungewöhnliches. In diesen Mannschaften ist es ja immer so, dass die personelle Fluktuation relativ hoch ist. Mhm. Das zeigt sich jetzt auch in dieser Situation wieder. Der VfB Stuttgart hat jede Menge Abgänge bekannt gegeben, wo ja, die eben nächstes Jahr nicht mehr mit dabei sein werden. Was mich ein bisschen überrascht hat, war der relativ frühe Abgang von Lukas Kiefer, denn er ist auch sowas wie Endo, er ist ein absoluter Krieger. Auf dem Platz brauchst du solche Leute, Mentalitätsspieler hochziehen, Kapitän oder Vizekapitän bei VfB 2 auch gewesen. Das hat mich also ein bisschen überrascht, aber schlussendlich, wenn klar mit ihm umgegangen wurde, er ist halt auch ein U23-Spieler, also älter als 23, davon darf man ja zwar eine unbegrenzte Zahl im Kader haben, aber eben nur 4 auf dem Spielberichtsbogen beim Spiel und als zweite Mannschaft und dann nur 3 gleichzeitig auf dem Platz. Da macht er eine Position frei. Bin gespannt, wen man da holen wird, ob man da jemand holen wird. Mit Marcel Zögler und Stony Markstein hat man nur noch 2 jetzt davon im Kader, denn auch Bene Köpp wird gehen. Also man hat jetzt noch 2 Spieler über 23 im Kader, die natürlich das absolute Gerüst bilden werden. Ja, einer der besten Stürmer der Liga und mit Mark Stein jemand, der, auch wenn es schon Ewigkeiten her ist, aber immerhin schon mal Champions League gespielt hat, für Hertha BSC, vielleicht erinnert sich noch die Älteren unter uns, da gab es mal so ein Nebelspiel gegen AC Milan.
Unvergessen.
Unvergessen, ja, wo Mark Stein es mit den ganz Großen des Weltfußballs aufnehmen konnte. Und diese beiden, ja, es ist sozusagen das Senat in der Truppe jetzt. Weitere Abgänge, Allgeier, Almedo Moraes, Babacar Gaye, Jona Preuß, David Tomic, Malik Batmaz, also alles in allem, sag ich mal, Roleplayer. Ja, bei Krötzinger hat man jetzt jahrelang einfach ihm immer wieder die Chance gegeben, den Sprung machen zu können. Es hat aus verschiedensten Gründen nicht geklappt.
Nach dem wollte ich dich nochmal fragen übrigens, wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf, weil das ist jetzt vor ein paar Wochen gewesen, du warst sozusagen in der verletzungsbedingten Pause. Wie hast du das wahrgenommen, dass er dann, also wir hatten die Geschichte, war immer auch beim KSC, dann war das jetzt, hat er die Meniskus-OP gehabt und jetzt ist der Vertrag einfach ausgelaufen und der Wechsel zum Regionalligisten nach Schweinfurt kriegt dort 1+1, wie es so schön heißt, also Vertrag für ein Jahr plus Option auf ein weiteres Jahr. Wie hast du das wahrgenommen in den letzten, sag ich mal, 12 Monaten so?
Ja, erstmal schade für ihn, denn wo er am besten drauf war, hatte er ein Angebot vom FC St. Gallen aus der Schweizer Liga mit einem ehemaligen VfB-Trainer Peter Zeidler als Chefcoach. Ich glaube, das hätte super gepasst. Jeder, der sich die Schweizer Liga angeschaut geschaut hat in dieser Saison oder zumindest mal grob Ergebnisse verfolgt, der weiß auch, dass der FC St. Gallen ein richtig gutes Saisonchen dahin legt. Ja. Und
FCSG,
genau, ja, richtig. Sicher. Das hat er leider nicht gemacht oder hat eben aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, die sich meiner Kenntnis entziehen. Insofern, ja, schade. Ich meine, er war jahrelang einer der Hochtalentierten in allen Jahrgängen eigentlich immer vorne mit dabei. Und jetzt hat es halt schlussendlich nicht geklappt. Das ist das klassische Beispiel, wie es eben so oft ist bei Nachwuchskadern oder in NLZs. Es gibt ja eben viele, die wirklich gut sind, aber aus diesen vielen kommen halt nur eine sehr geringe Anzahl wirklich dann so weit, diesen Schritt in den Profikader gehen zu können. Das hat bei ihm nicht funktioniert. Alle anderen mit einer kleinen, sag ich mal, Ausnahme vielleicht David Tomic, der halt eigentlich auch schon sehr, sehr gut gezockt hat, aber auch bei vielen, vielen Spielen, die er im Trainingsbetrieb mit der ersten Mannschaft trainieren konnte und da machen konnte, hat es einfach nicht geschafft, dann diesen letzten Schritt anzubieten, diese letzte Leistungssteigerung zu machen. Insofern, ich kann die alle irgendwo nachvollziehen, diese Wechsel, und dann muss man ja auch sagen, man hat jetzt aus der U19 auch ein paar Aufrücker, die wirklich Qualität mitbringen. Klar, der die meiste Qualität mitbringt, hat man leider nicht halten können. Und das ist dann vielleicht eine Geschichte, über die wir jetzt noch reden können. Also ich zähle sie gerade mal auf. Flo Schock, Torhüter, kommt hoch. Christian Mistel, Mittelfeldstratege, guter Zweikämpfer. Alex Kopf, solider Verteidiger. Manuel Reuter, auf den freue ich mich besonders. Eine absolute Nähmaschine auf der Außenbahn. Rechtsverteidiger. Richtig geiler Typ und einfach auch.
Nähmaschine ist geil übrigens.
Ja, der ist was unfassbar, was der zusammenläuft. Ja, und einfach ein Spieler, der in den letzten, sag ich mal, 12 Monaten nochmal einen Riesenschritt gemacht hat. Dann auch eine tolle Geschichte, wobei ich ihm nicht die ganz große Rolle zutraue in der Regionalliga. Hamza Çetinkaya, türkischstämmiger Spieler aus Stuttgart tatsächlich, der über den FC Stuttgart Cannstatt zum VfB kam. Spitzname intern Fernsehturm, mannschaftsintern, weil er so groß als auch ein bisschen hüftsteif ist, wie der erste seiner Art auf der Walder oben, der Fernsehturm. Benedikt Hollerbach und Kevin Grimm. Kevin Grimm, den Namen würde ich mal mit dem kleinen Ausrufezeichen versehen, denn der ist schon nach seiner langen und schweren Verletzung jemand, der davor wirklich sportlich sehr, sehr stark war und der so ein richtiger Wühler im Sturm ist, der viel läuft, der auch Tore machen kann, der unangenehm für jeden Gegner ist. Insofern, da auf den kann sich Frank Fahrenhorst definitiv freuen.
Ich höre dir wahnsinnig gern zu, Philipp, und ich unterbreche dich nur ungern, aber musst du vielleicht die Tür aufmachen?
Ja, ich kann jetzt auch nichts dafür, dass es da geklingelt hat. Was soll ich machen? Ich bleibe jetzt einfach hier sitzen und
Du sitzt das aus.
Ich sitz das aus, ja. Wir wollen über Per Lockl eigentlich sprechen, da wollte ich hinkommen. Ne? Ja.
Genau, das ist nämlich so ein bisschen die Personalie, die, sag ich mal, das größte, wie soll man sagen, den größten Nachrichtenwert hatte oder die, das ja am meisten diskutiert wurde, dass also Per Lockl zu Borussia Mönchengladbach wechselt. Eigentlich auch ein Spieler, auf den man schon gesetzt hat hier beim VfB, ne?
Ja, klar. Ich meine, er war die letzten 4 Jahre hier eigentlich in jeder Mannschaft der Leader schlechthin. Ja, er ist ein absoluter Führungsspieler, hat natürlich sportlich entsprechende Qualitäten, super Freistoßschütze. Dazu abseits des Platzes ein wirklich charakterlich 1A-Kerl, intelligent aufgeschlossen. Einfach so solche Typen wünschst du dir in jeder Truppe. Ja. Aber es war eben auch so, dass er die letzten Monate, und da hat mich schon so ein bisschen geahnt, dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ist, immer wenn diese klassischen Länderspielpausen oder sonst was anstehen oder auch die Vorbereitung, dann wurden jede Menge Nachwuchsspieler immer wieder eingeladen, für eine Woche oder länger mit der ersten Mannschaft zu trainieren. Per Lockl war nie dabei. Welche Gründe das hat, die sind zum einen offensichtlich, denn er ist halt ein zentraler Spieler, davon hat der VfB jede Menge. Ne? Und so war dann vielleicht für seine Rolle in diesen Trainingsspielchen oder in diesen Trainingszeiten nicht unbedingt platzfrei. Und das hinterlässt natürlich Spuren bei so einem Junge, ja? der weiß, ich bin hier der Kapitän, der U19. Ich bin amtierender DFB-Pokalsieger und deutscher Vizemeister. Und für mich geht keine Türe auf, nicht mal für ein Trainingsspielchen. Und das ist natürlich was, was mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben wird bei seiner Entscheidung, zur zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach zu gehen. Und dann gibt's halt am Ende solche Sprüche, solche salbungsvollen Sätzchen, so, wir hätten Per gerne weiter in unseren Reihen behalten und bedauern seinen Abgang. Wir haben viele Gespräche geführt und den Weg aufgezeigt, und aber letztlich hat er sich anders entschieden. Also da geht man ja entsprechend höflich auseinander. Ich meine, es ist ein Spieler, der kann sofort aus dem Stand dritte Liga spielen. Ja, jetzt schon, meiner Ansicht nach. Und dann wird es sich halt zeigen, ob er in den nächsten ein, zwei Jahren den Sprung schafft, um dann jemand werden zu können, der auch in der zweiten Liga oder vielleicht sogar in der ersten Liga eine Rolle spielt. Potenzial dazu hat er. Insofern schade für den VfB Stuttgart, aber schlussendlich aus Spielersicht ein Stück weit auch verständlich. Da hat es vielleicht dann doch nicht so gereicht mit dem Aufzeigen des Weges und der Perspektiven. Ja, ist immer schwierig bei solchen, sag ich mal, Top Guns, die dich dann verlassen im Jugendbereich. Bin sehr gespannt, wohin sein Weg ihn führt, wird die nächsten Jahre wirklich da auch das verfolgen, weil es ist ein Top-Kerl und ein super Spieler meiner Ansicht nach.
Und Borussia Mönchengladbach, muss man auch sagen, jetzt nicht die schlechteste Adresse. Ich glaube, da kann man sich auch gut entwickeln, wenn man da entsprechend Leistung bringt.
Absolut, und hat natürlich auch einen Trainer oben dran, der also in der ersten Mannschaft jetzt, der mit Marco Rose, der ein sehr genaues Auge hat auf den Nachwuchs. Und da bieten sich vielleicht andere Möglichkeiten, ist einfach so.
Vielleicht ganz kurz noch der Einschub an der Stelle. Da hat der Kicker in der vergangenen Woche auch für Schnappatmung bei vielen VfB-Fans gesorgt, der nämlich dann über Lee Egloff berichtet hat, dass also Borussia Mönchengladbach an ihm interessiert sei. Und kurz darauf kam dann eben die Lockel-Meldung. Offenbar ist es so gewesen, um das klarzustellen, offenbar haben die sich beim Kicker einfach in der Personalie vertan, also da gab es wohl eine Verbindung und das war dann letzten Endes Lockel und nicht Egloff. Hat natürlich aber doch durchaus für ein bisschen Aufregung bei den VfB-Fans gesorgt.
Ja, also ich meine ganz grundsätzlich, jeder ambitionierte Erstligist, der Lee Egloff nicht auf dem Zettel hat, der macht
das keinen guten
Job. Der macht was falsch. Ja, also das ist, da haben wir ja schon oft drüber geredet, das ist ein Ausnahmespieler, der einen unfassbaren Weg gehen kann, wenn alles passt. Da brauchen wir jetzt aktuell für dich nicht weiter drüber eingehen, weil der muss jetzt erstmal sein Abi eintüten oder seinen Schulabschluss eintüten und dann sieht man weiter, aber also, das ist ja wohl ganz klar. Und wie das sich dann genau zugetragen hat beim Kicker, da keine Ahnung, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ja, Egloff ist ein Ausnahmespieler, Punkt.
So, lassen wir das stehen und blicken voraus auf das nächste Heimspiel, das ansteht für den VfB Stuttgart. Am Sonntag 13:30, fast schon klassisch mittlerweile, gegen den VfL Osnabrück. Wir erinnern uns alle so ein bisschen mit Grausen und kalten Schauer, der einem über den Rücken läuft, an dieses Hinspiel, zumindest an das, was auf dem Platz passiert ist. Philipp, du bist ja vor Ort gewesen. Ihr könnt diese Geschichte, dieses traurige VfB-Nachmittags auch nochmal bei uns auf den Seiten nachlesen. Stuttgarter Zeitung.de, Stuttgarter Nachrichten.de. Also jeder, der da ein bisschen masochistisch veranlagt ist, könnt ihr euch gerne da nochmal durchklicken. Ich sag noch Marcos Alvarez. Wie nimmst du das wahr? Das war ja auch ein Spiel, in dem der VfB dann in der zweiten Halbzeit gedrückt hat und dann aber doch das Tor nicht gemacht hat. Dinge wie Wiesbaden und Kiel dürfen sich eigentlich gegen Osnabrück nicht wiederholen. Also du kannst jetzt nicht auch noch gegen die beide Spiele in der Saison verlieren, oder?
Ja, das darfst du definitiv nicht. Ja, Osnabrück war damals halt der Klassiker eines Spiels unter Tim Walter, ja. Viel Ballbesitz, viel machen und tun, extreme Passquoten, aber nichts wirklich Zwingendes.
Ja.
Ja. Genau, der natürlich der Heimmannschaft damals in die Karten gespielt hat und du hast halt mit Alva einfach, auch wenn der gerade nur noch von der Bank kommt, aber wenn er von der Bank kommt, wie letzte Woche, macht er halt auch zwei Stück, ja. Also Alva ist ein überragender Kicker, ja, der frühzeitig schon kommuniziert hat, bei Osnabrück nicht weiterzumachen. Der wechselt jetzt irgendwo nach Polen oder was weiß ich wollen. Aber einfach ein Kerl, der weiß, wie man Tore schießt, der das immer seit Jahren unter Beweis stellt, ob als Freistoßschütze oder eben Abstauber oder wie auch immer. Er ist einfach ein Knipser und, sag ich mal, einer der wenigen immer noch, also obwohl er jetzt auch schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, herausragende Spieler in dem Kader, neben vielleicht Felix Agu. Ja, aber alles, also wie gesagt, alles in allem, ey, das ist ein Gegner, den musst du einfach bezwingen, zumal zu Hause. Und wenn du deine Ziele erreichen willst, dann dürfen wir nicht drüber reden, dass das in irgendeiner Form großartig einen Stolperstein darstellen kann. Ja, wollen wir mal hören, was Jonas dazu zu sagen hat?
Das machen wir. Der Jonas erklärt uns jetzt, warum Osnabrück kein Stolperstein sein darf.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Die nächste Aufgabe für den VfB heißt VfL Osnabrück. Eine Mannschaft, die in der Hinrunde noch als Überraschungsmannschaft galt, die aber in der Rückrunde auch deutlich nachgelassen hat, muss man sagen. Grundsätzlich kann man zu Osnabrück sagen, dass sie so ein bisschen den Underdog-Fußball perfektioniert haben. Was sie nämlich besonders gut machen, ist, dass sie extrem zielstrebig Fußball spielen. Also sobald Osnabrück den Ball hat, sind die Spieler von der Orientierung her wirklich so, dass sie immer den Weg zum Tor suchen und sich ganz, ganz schwer nur auf den Flügel abdrängen lassen. Und dann eben auch in teilweise ganz schwierigen Drucksituationen finden sie dann noch eine Option, einen Pass in die Mitte oder gehen doch noch am Gegner vorbei und können abschließen. Und aus dem Grund ist es ganz, ganz wichtig, dass man als Gegner, dass man als VfB, auch wenn man mehr Ballbesitz hat, doch in den Phasen, wo man Osnabrück verteidigen muss, doch sehr, sehr konzentriert bleibt, weil sie da wirklich Dinge tun, die nicht jede Mannschaft macht. Und das ist was, was dem VfB auch im Hinspiel schon auf die Füße gefallen ist. Also da hat man nach ein paar Minuten schon das 0:1 kassiert aus so einer Situation, wo Osnabrück auch eine ganz krumme Flanke schlägt, mit der niemand gerechnet hat. Allerdings ist Osnabrück auch eine durchaus limitierte Mannschaft. Sie hatten jetzt in der Rückrunde gerade gegen Teams, die auch so ein bisschen unten drin stehen, doch größere Probleme, haben viele Fehler gemacht, haben dann auch gegen Mannschaften wie den KSC es nicht hinbekommen, eine Überlegenheit rauszuspielen wirklich. Allerdings bleiben sie gerade gegen große Mannschaften, die eigentlich die Favoritenrolle einnehmen sollten, doch ein sehr gefährlicher Gegner. Also sie haben jetzt auch gegen Fürth gewonnen, sie haben gegen Bielefeld unentschieden gespielt. Das sollte Warnung genug sein, dass der VfB hier wirklich gewappnet sein muss.
Vielen Dank, Jonas Bischofberger, der sich den kommenden Gegner VfL Osnabrück ein bisschen angeschaut hat. Ich muss auch sagen, ich habe die jetzt ein bisschen verfolgt, also zumindest so ein bisschen konferenztechnisch. Die haben, glaube ich, irgendwie bisher nie zur selben Zeit gespielt wie der VfB. Die stecken in so einem Ergebnisloch. Also du hast auch gesehen, die haben gegen Jan Regensburg haben sie zwar nochmal 0:2 aufgeholt, aber sie haben auf der anderen Seite auch eine Führung gegen Hannover 96 weggegeben und dann noch hoch verloren zu Hause. Also das ist eine Mannschaft, die eigentlich schon sowas wie ein System hat, das sie spielt, das haben wir auch gerade gehört, aber gerade so ein bisschen ergebnistechnisch einbricht und noch echt auch ein bisschen aufpassen muss, dass die da nicht ganz hinten reinrücken, wenn die dahinter ein bisschen weiter punkten. Also lange Rede, kurzer Sinn, da zählt nichts anderes als 3 Punkte für den VfB.
Ja, und einfach einfach breite Brust jetzt zeigen. Ja, ich meine, du bist immer noch die beste Heimmannschaft der Liga. Hast einen Gegner, der jetzt nicht unbedingt die allererste Güteklasse hat in dieser Liga. Insofern ganz ruhig, ganz solide, ganz clinical, wie wir es eingangs hatten, dieses Ding angehen, zu dem richtigen Zeitpunkt deine Tore machen und das Einsacken mitnehmen und fertig.
Und vor allem würde ich das einfach gerne mit Blick auf den Spielplan jetzt am Wochenende sehen. Wenn der VfB es schaffen sollte, gegen Osnabrück zu gewinnen, dann hätte er zumindest vorübergehend mal 5 Punkte vor auf den HSV und die müssen am Montag nachziehen. Die spielen am Montagabend gegen Holstein Kiel und ich hätte einfach gern diese Situation. Also ich hätte gern diese Situation in der Tabelle, der VfB 5 vor und HSV, jetzt macht ihr mal schön am Montagabend. Und
dann ja.
Das an, was die machen.
Ja, klar. Das ist natürlich psychologisch gesehen zumindest ein kleiner Faktor, ganz klar. Ich bin sehr gespannt, ob sie es wirklich anbieten können, tatsächlich diese Restrunde, um einer meiner Lieblingsbegriffe mal wieder zu bemühen, wirklich so solide runterzuspielen jetzt, wie es sich einfach anstelle oder als Aufstiegsanwärter einfach geziemt. Ja.
Das ist der Moment, an dem dann ich normalerweise immer sage, es bleibt spannend. Ja? Mhm. Wir werden das weiter für Sie beobachten, meine Damen und Herren. Würde ich sagen, haben wir das doch alles mal abgedeckt soweit. Ich glaube, Rückblick, Vorausblick und so weiter. Philipp Meisel ist auch wieder da. Ich bin happy. Was wir vielleicht für euch da draußen noch haben, ist ein Hinweis auf unseren Insta-Kanal. Da sind wir nämlich bei irgendwas 4,9
und 23. 4,9,23 habe ich heute Morgen mal gesehen.
Das heißt, es fehlt nicht mehr viel bis zu 5.000 und die hätten wir schon gern.
Erstens das, da lassen wir uns auch was einfallen, kann ich jetzt schon versprechen. Also wer noch nicht folgt, folgt uns und auf Instagram und da wird's demnächst wieder ein bisschen intensiver zugehen als die letzten Wochen, denn ich bin ab Montag im Büro zurück.
Das ist eine Drohung.
Ja, richtig, das ist eine Drohung. Man darf gespannt sein. Hast du sehr schön gesagt.
Also, wer sich freut und gespannt ist auf die kurze Hosencollage von Philipp Meisel, der darf sich in den nächsten Tagen auf Instagram tummeln. Nein, Spaß beiseite.
Bring mich nicht auf Ideen, du. Ich sag's dir. Ja.
Da sind wir auch ganz aktuell dabei. Direkt nach dem Spiel gibt's die Noten, die ihr euch da angucken könnt. Wir küren den Spieler des Spiels. Wir haben vor dem Spiel auch immer die mögliche Aufstellung drauf. Also, lohnt sich definitiv.
Ja, schön die Stunde geknackt.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich bin glücklich, du bist wieder da. Eine Frage noch zum Abschluss. Welchen Wochentag haben wir jetzt?
Donnerstag.
Und Donnerstag kommen wir auch raus. Nächste Woche, das können wir euch auch schon vorab sagen, ist ja in schönen Baden-Württemberg wieder Feiertag. Deswegen werden wir in der nächsten Woche auch schon am Mittwoch, also ein bisschen früher rausgehen, damit ihr da das ganze lange Wochenende Zeit habt, um euch unseren Quark so anzuhören.
Richtig.
Schöne Grüße, Philipp, danke dir. Pass weiterhin auf dich auf, ne? Schön Reha jetzt.
Ja, alles gut. Wie gesagt, da ich den Wochentag jetzt wieder im Blick habe, weiß ich, dass ich nachher auch noch schön in Behandlung gehen kann. Leute, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, ciao.
Podcast Stadt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.